Ich darf den Text lesen, der der Bibelstunde heute Abend zugrunde liegt. Aus 1. Petrus 4, die Verse 1 bis 11. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer am Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht der Menschen lüsten, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit des Lebens zugebracht habt nach heidnischem Willen, da ihr gewandelt seid in Üppigkeit, Lüsten, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mehr mit ihnen laufet in derselben Wüste, unordentliche Wesen, und sie lästern, aber sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit ist zu richten, die Lebendigen und die Toten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, auf dass sie zwar der Menschenweise am Fleisch gerichtet werden, aber nach Gottes Weise im Geist das Leben haben. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dienet einander ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand ein Amt hat, dass er es tue, als aus dem Vermögen, das Gott darreicht, auf das in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander beten. Vater, wir wollen dich anbeten, du Schöpfer, du Herrscher, du Regent, du der Gott aller Götter, du der, der über allem steht, und dich, Herr Jesus Christus, als den, der sich losgerissen hat, der Mensch wurde, der auf sich geladen hat, der alles ans Kreuz getragen hat, bezahlt hat und der auferstanden ist und erhöht wurde, über alles gesetzt. Und zu dir dürfen wir kommen. Das ist ein riesengroßes Geschenk, weil du uns gerufen hast, beim Namen genannt hast, uns herausgeholt hast aus dem Verderbnis dieser Welt, aus dem Verlorensein und in dein göttliches Licht gestellt hast. Wir brauchen deine Hilfe, darin zu leben, von dir zu nehmen täglich neu. Dein Wort, dein Brot, Leben aus dir. Wir brauchen Führung, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Trost, wir brauchen Glauben. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, um in diesem neuen Leben zu leben. Da, wo wir fallen, wieder neu aufzustehen. Da, wo Sünde da ist, um Vergebung zu bitten, uns immer wieder neu reinigen zu lassen. Wir brauchen Ausrichtung, wir brauchen Hoffnung. Danke, dass du uns so unendlich viel gibst. Und gib uns auch heute Abend ein Stück aus deiner Fülle, aus deiner Herrlichkeit, aus deiner Größe. Danke für den Abend, danke für dein Wort, danke für unseren Boten Andreas Schäfer. Segne du ihn, segne du uns und hab Dank dafür. Wollen dich anbeten, Vater im Himmel. Amen.
Das ist sein großes Anliegen, das Anliegen des Apostels Petrus, dass er den Christen, die er im Visier hat, Deutung für ihr geistliches Leben gibt. Denn das brauchten sie. Sie wollten gerne und sollten ihr geistliches Leben jetzt verstehen. Sie lebten ja nicht in einer christlichen Kultur, die auf 2000 Jahre zurückguckt. Es war alles ganz neu, alles erst ein paar Jahrzehnte am Rennen, Alles musste erst ein Stück verstanden werden. Das braucht Deutung. Leben der Christen braucht Deutung. Es braucht deswegen Deutung, weil wenn es keine Deutung gibt, dann fallen wir in die Deutungsmuster, die schon vorhanden sind. Dann brauche ich keine neue, dann kann ich mich treiben lassen. Dann nehme ich das auf, was in der jeweiligen Kultur an Deutung des Lebens mir eben gegeben wird. Das geht für Christen nicht. Denn ihre Deutung kommt aus einer anderen Quelle. Sie speist sich von wo ganz anders her. Und deswegen muss sie ganz bewusst jeweils der nächsten Generation gesagt werden. Wir haben keinen Automatismus, was unser Leben angeht. Das muss, Anführungszeichen, muss man lernen. Und da geht es tatsächlich um eine Deutung. Wir haben ähnlich wie hier im Petrusbrief diesen Gedankengang, natürlich auch bei den anderen Aposteln. Ich nenne nur diesen ganz wichtigen Standardtext aus dem Römerbrief Kapitel 12, wo Paulus das so sagen kann: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass euer Leben hingeht als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernunftgemäßer Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erlebt eine Metanoia, ein Umdenken, ein Neudenken. Das ist ganz wichtig. Und dieser Gedankenprozess, den wir braucht, um nicht in das Schema eines Zeitgeistes hineinzurutschen, das sieht Petrus auch. Deswegen sagt Petrus, ihr braucht einen ganz bestimmten Sinn. Ihr braucht nicht ein bestimmtes Gefühl, das ist auch gut. Auf einmal braucht ihr einen bestimmten Sinn. Ihr braucht Denkkategorien, mit denen ihr euer Leben verstehen könnt. Christliches Leben, das muss verstanden werden. Und wenn ich verstanden habe, was ich da mache und was ich nicht mache, dann hilft mir das, nicht hin und her zu schwanken, weil im jeglichen Wind der Lehre, sondern meinen Weg tatsächlich auch als Christ ganz bewusst gehen zu können. Das sind Menschen aus einem heidnischen Umfeld heraus, irgendwo im kleinasiatischen Bereich, Christen geworden, haben sich zusammengefunden, sind zur Gemeinde gekommen und brauchen nun Verständnis dafür. Sie können und wollen ja nicht mehr so leben wie bisher, sie ihr Leben nach dem Willen der Menschen gelebt haben, nach dem, was gerade man halt eben so macht, sondern sie wollen jetzt, wie es ja heißt, dem Willen Gottes entsprechend leben. Und das muss man ihnen tatsächlich erklären und sagen. Wir haben das immer wieder, diesen Grundgedankengang, und merken, dass es ein Dauerthema für Christen ist, dieses zu verstehen: Ich bin noch mitten in der Welt, ich lebe ganz normal, gehe ganz normal meine Spur, bin ganz normal da. Gleichzeitig bin ich aber nicht mehr von der Welt. Also ich habe nicht mehr diesen Weltgeist, dem ich jetzt dienen will, muss aber gleichzeitig das Neue verstehen, nämlich was jetzt Christus mich lehrt, wie es jetzt innerhalb der Welt, aber nicht von der Welt, durch ihn tatsächlich zu leben ist. Und da hilft uns dieser Text ganz enorm. Wir entdecken, dass auch hier wieder Petrus eine Vokabel aufnimmt, die wir beim Fortsetzungslesen des ersten Petrusbriefs jetzt schon mehrfach aufgenommen haben, nämlich die Formulierung: Christus hat gelitten. Diese Formulierung ist eine der ganz prägenden für Petrus. Wir haben sie ja zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 21. Dazu seid ihr auch berufen, da auch Christus gelitten hat für euch. Wir hatten sie beim letzten Mal in Kapitel 3, Vers 18. Denn Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Wir denken bei dem Thema, Christus hat gelitten, richtig und auch ganz, ganz wesentlich, natürlich zuallererst an den Themenbereich, dass Christus ein einmaliges Opfer gebracht hat am Kreuz auf Golgatha. Einmalig und einzigartig, an diesem einmaligen und einzigartigen Leiden des Christus in der Hinsicht haben wir überhaupt gar keinen Anteil. Das ist ganz, 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 ganz eindeutig. Siehe insbesondere die wunderschönen Aussagen im Hebräerbrief, die, Klammer auf, Thema der nächsten Frauenfreizeit sind, Klammer zu. So, aber was hier ist, wenn Paulus sagt, Christus hat gelitten, dann meint er nicht, dass wir natürlich in der Weise heilsbringend leiden sollen, sondern was er hier uns deutlich machen will, ist, dass die, die an Jesus Christus glauben, in der gleichen Gesinnung ihr Leben leben, wie es der Christus auch getan hat. Und da steckt für ihn der Gedankengang drin, nämlich, dass Christus sich selbst erniedrigt hat, ganz bewusst einen Weg der Niedrigkeit in seiner irdischen Existenz auf sich genommen hat, und dass er dann durch Kreuz und Auferstehung erhöht worden ist in die Herrlichkeit des Vaters. Das bringt doch Petrus in diese schlichte, aber so ganz, ganz wichtige Formel im ersten Petrusbrief: Leiden des Christus zuerst, Herrlichkeit danach. Leiden des Christus zuerst, Herrlichkeit danach. Das ist eine Reihenfolge. Das Leiden des Christus in seinem irdischen Zusammenhang, nachfolgend die Herrlichkeit des Christus in der Welt des Vaters. Und daran, und das ist jetzt in Petrus wichtig, haben die, die an Jesus Christus glauben, Anteil. Das heißt, so wie es dem Christus ging, Leiden zuerst, so geht es denen, die mit Christus sind, Herrlichkeit danach, wie der Christus. Und dieses Grundprinzip, das will er seiner Gemeinde, in Anführungszeichen, in ihr geistiges Verstehen hineinbringen. Wenn man das verinnerlicht, merkt man, das hat natürlich ganz massive Konsequenzen für das Verstehen der Jesus-Nachfolge. Und beim Verstehen der Jesus-Nachfolge hilft uns nun dieser Text, dass Petrus nämlich sagt, das, was ihr da lernt, wenn ich das sage, Leiden zuerst, Herrlichkeit danach. Das heißt, nehmt diesen Sinn auf, diesen Gedankengang auf. Das ist wie eine Bewaffnung. Und das ist der erste Themenbereich. Wir brauchen die richtige Bewaffnung. Lutherdeutsch klingt dann so: Wappnet euch mit demselben Sinn. Das heißt, ich habe erst einmal diese Waffen nicht. Ich laufe vollkommen zivil rum, bin nicht bewaffnet. Das ist höchst gefährlich. Dann werde ich ganz schnell entsprechend angegriffen, kann mich nicht verteidigen, sondern ich brauche eine ganz bestimmte Bewaffnung, mit der ich mich Angriffen gegenüber verteidigen kann. Was sind denn die Angriffe, die da kommen? Die Angriffe, die kommen in ganz unterschiedlicher Weise und wir haben sie natürlich auch schon verschieden erlebt, nämlich dass man nun als Christ damals wie heute erlebt, das ist ja gar nicht so einfach. Das flutscht ja gar nicht so. Das strengt mich ja an. Und auf Dauer was Anstrengendes, das muss ich verstehen, sonst lasse ich es bleiben. Dann kommt der Gedankengang, wenn ich jetzt an Jesus Christus glaube, dann merke ich, je länger ich an Jesus Christus glaube, das schränkt mich ja ein. Ich dachte, das wäre das Upgrade. Ich dachte, ich kann gerade alles so weitermachen und das andere noch mit da drauf. Jetzt merke ich, der Glaube schränkt ein. Das muss ich verstehen. Sonst sage ich natürlich, unbewaffnet wie ich bin, dann lasse ich es bleiben. Oder ich erlebe, ich dachte, das finden jetzt alle gut, wenn ich so christlich bin und so nett und so freundlich. Und jetzt merke ich tatsächlich, ich kriege mehr Prügel als Ehre. Das muss ich doch verstehen. Wenn ich das nicht verstehe, dann sage ich doch natürlich, das lasse ich bleiben. Und es geht gerade weiter. Meine Entscheidung für Christus scheint also Konsequenzen zu haben. Die scheint Nachteile zu haben. Die scheint mir gar nicht nur Vorteile zu bringen. Das kann doch Gott eigentlich von mir gar nicht erwarten. Und merken wir, das kann nur einer sagen, wenn er nicht bewaffnet ist. Wenn er sich bewaffnet mit dem Sinn des Christus, dann muss er sagen, damit war zu rechnen. Denn Christus hat so erlebt, logischerweise wir auch. Er hat uns gesagt, so wie es mir geht, so wird es auch meinen Nachfolgern gehen. Haben sie mich gehasst, werden sie euch auch hassen. Haben sie mich abgelehnt, werden sie euch auch ablehnen. Es wird euch gehen, wie es mir geht. Wenn ich diesen Sinn habe, diese Bewaffnung, bin ich natürlich ganz anders aufgestellt und fall nicht so schnell in die klassischen christlichen Nachfolgefallen rein. Es muss alles funktionieren. Es muss nett sein, es muss smart sein, es muss Spaß machen, es muss gut sein, es muss locker sein, hat Jesus nirgendwo gesagt, nirgendwo. Und deswegen hilft uns eine Bewaffnung. Und diese Bewaffnung, die möchte hier der Apostel Petrus seiner Gemeinde geben. Nehmt die Bewaffnung des Christus an, wappnet euch mit seinem Sinn. Sie können, wenn Sie jetzt wollen, zum Beispiel den Philipperbrief Kapitel 2, den berühmten Christushymnus dazu nehmen. Diese bewusste Enteignung, Erniedrigung, Abgabe seiner ganzen Herrlichkeitsmandate, die im Christus waren, um so zu werden wie wir, um sich in die Niedrigkeit des Menschseins, in die Niedrigkeit des Passionsweges hineinzugeben und tatsächlich diese Spur zu gehen, bis hin zu diesen Top-Texten, denken Sie an Jesaja 53, die uns dann noch mal einmal das ganz besonders deutlich machen. Dann werde ich natürlich lange nicht so schnell irre. Und diese Bewaffnung brauche ich. Diese Bewaffnung ist eine ganz wesentliche Hilfe, um ein geistliches Leben in Ruhe durchzuführen und nicht jedes Mal rechts und links, dass es einen raushaut. Haben wir diesen Sinn? Wenn wir diesen Sinn haben, dann sagt uns hier der Apostel Petrus etwas Hochinteressantes. Wer diesen Sinn hat und wer in dieser Weise dann die Einschränkungen erlebt, die damit zusammenhängen, der erfährt natürlich auch, wir staunen über diese Formulierung, dass er damit aufhört mit der Sünde. Und da müssen wir natürlich ganz kurz stoppen, denn das ist halt eine erfrischende und uns auch anregende Formulierung, die der Apostel Petrus gebraucht. Wie kommt er auf diesen Gedankengang? Und der Gedankengang ist der, dass natürlich, wenn man am Christusweg entlang geht, merkt, dass dieses Leiden, das heißt diese Einschränkung um des Weges willen und diese Grenzen, die ich damit in mein Leben hineinbekomme, die in Anführungszeichen fehlende Lebensentfaltung, das, was mir tatsächlich auch versagt bleibt, weil ich an Christus dran bin, bewirkt eine enorme Notwendigkeit der Konzentration. Und diese Notwendigkeit der Konzentration hilft natürlich auf eine ganz eigene Weise, dass ich für vielen Blödsinn einfach keine Zeit mehr habe. Das ist ein ganz eigenartiger Vorgang. Ich habe gar keine Zeit mehr übrig. Ich kann viel Quatsch, viel Sünde, viel Dinge gar nicht mehr machen, weil ich meine ganzen Kräfte hochkonzentriert zusammenraffen muss, um überhaupt den Weg zu laufen, den er mir auferlegt hat. Und das können Sie an Jesus natürlich exemplarisch wunderbar sehen. Diese Konzentration auf den Weg, den ihn sein Vater genannt hat, diese Konzentration des Weges, des Leidens bis hin zum am Kreuz, führten natürlich mit dazu, siehe Hebräerbrief, dass er Gehorsam gelernt hat. Durch die Konzentration gab es eine Begradigung, die viele Ausflüchte und Möglichkeiten einfach abgeschnitten, einfach beendet hat. Und wenn Sie jetzt einmal Ihr Leben und Ihre Jesus-Nachfolge angucken, dann werden Sie mir natürlich dazu stimmen. Sie können das an anderen Beispielen ganz schnell natürlich nachvollziehen. Sie erinnern sich vielleicht dann an schwierigen Phasen Ihres Lebens, wo Sie vielleicht durch Krankheit von Ihnen selbst oder von einem lieben Menschen hochkonzentriert alle Zeiten brauchten. Und in der Zeit haben Sie manches einfach, auch manches Normales, aber Sie konnten es einfach nicht tun. Warum nicht? Sie hat gar keinen Sinn mehr dafür. Sie mussten sich so auf diese eine Sache ausrichten, es blieb gar keine Möglichkeit mehr. Und der Weis, sagt der Apostel Petrus, ist konsequente Jesus-Nachfolge, sich wappnen mit dem Sinn Christi, ein wunderbarer Nebeneffekt einer nachlassenden Sündentätigkeit. Das ist ja stark hier beschrieben. Das brauchst du nebenbei sehr. Du sagst mal, manche Probleme lösen sich, wenn du konsequent Jesus nachfolgst. Manches wird dich gar nicht mehr beschäftigen, weil du gar keine Zeit, keinen Nerv, keinen Sinn mehr dafür hast, wenn du deinen Weg absolut an diesem Jesus ausrichtest, wenn du dich mit dem Sinn des Christus wappnest. Ein hochinteressanter Gedankengang für alle Heiligungsüberlegungen zu sagen, da gibt es einen ganz normalen Vorgang, der die Heiligung enorm nach vorne bringt. Sich mit dem Sinn des Christus wappnen, sich konzentrieren auf den Jesusweg, das führt ganz intensiv damit dazu. Wir merken hier, dass der Apostel Petrus offensichtlich sich aber dafür auch gar nicht entschuldigt. Es ist jetzt nicht so, dass Petrus ankommt bei seiner Gemeinde und sagt, jetzt muss ich euch noch was sagen. Natürlich ist es schön, dass ihr alle gerettet werdet und dass ihr jetzt die Ewigkeit habt. Aber jetzt ist echt eine Durststrecke dran. Und das tut mir jetzt leid, dass ich euch dieses Kleingedruckte im christlichen Vertrag noch präsentieren muss. Aber Augen zu und durch und dann irgendwann haben wir den Himmel. Das macht er gar nicht. Sondern Petrus sieht die Qualität dieses Lebens, was an vielen Stellen eine Einschränkung beinhaltet, als wesentlich höher an, als die Qualität, die bisher gelebt worden ist. Obwohl sie Einschränkungen beinhaltet. Das ist hochinteressant. Ja, tatsächlich, das Leben, um Jesu willen, trägt seine Einschränkungen in sich. An unterschiedlichen Stellen, ganz unterschiedlich. Heute Morgen, wie gesagt, hatte ich ja die Verabschiedung da unserer jetzigen Frauenfreizeitgruppe und dann steht man da im Speisesaal und versucht noch so 2, 3, 4, 5 Dutzend Hände zu schütteln und 3 nette Sätze zu sagen, ganz klar. Und dann verabschieden die sich auch und sagen auch 2, 3, 5 nette Sätze, meistens. Und dann kam eine Frau, ich kenne sie gut, ich kenne auch ihre Situation. Und die sagt dann eben dann Danke und den Schlusssatz, der ist mir noch präsent. Der Schlusssatz, und sie sagte, gut, dann lassen wir uns mal wieder weiter verspotten. Gut, dann lassen wir uns jetzt ja mal wieder weiter verspotten. Sie meinte, jetzt gehe ich aus diesem Raum hier raus, hier war es schön die Tage, aber ich kenne ihre Lage, sie hat absolut recht. Und jetzt kommt wieder die nächste Phase, wo ich mich um Christi willen weiter verspotten lasse. Und das kam gar nicht irgendwie theatralisch oder dieses melancholisch-resignative, sondern eher so, gut, weiter geht's. Es hat keine halbe Stunde gedauert, da bekomme ich auf meinen Schreibtisch eine Initiative gelegt von einer Gruppe, die kümmert sich inzwischen in Deutschland um Menschen unter dem Berufsrisiko Glaube. Das heißt, wenn sie glauben, kann das in ihrem Beruf ein Berufsrisiko sein. Und da kann man manchmal auch tatsächlich bis juristische Beratung benötigen. Berufsrisiko Glaube, faszinierend. Und sagt Petrus nicht, oh, das tut mir aber leid, dass du verspottet wirst. Es tut mir sowas von leid, dass du um Jesu Willen jetzt Schwierigkeiten am Arbeitsplatz kriegst. Sondern Petrus sagt, das gehört mit dazu. Das ist der Christussinn. Wappne dich damit, zieh das an. Und sie merken mit mir, da kommt ein ganz besonderer Geist bei uns an, wo wir sagen, wir legen auf der einen Seite diese ganze Wehleidigkeit ab, auf der anderen Seite eben auch unsere Theatralik. So, nehm einfach das an, was den Christus auch geprägt hat. Leiden zuerst, Herrlichkeit danach. Einschränkungen, Minuszeichen im Fleisch, sprich in meiner jetzigen Existenzform, die der Christus gelebt hat und die Seinen, unterschiedlich wie sie auf diesem Planeten zu leben haben, auch immer wieder erleben. Haben wir diesen Sinn? Haben wir diese Bewaffnung? Das ist was ganz Wichtiges, denn diese Bewaffnung hilft, das Leben der Christen ein Stück zu verstehen. Dann ist nicht die erste Frage, wie kann ich solche Gebetsgruppen initiieren, damit diese Welt mich wieder richtig lieb hat und es alles besser und einfacher wird und sonst irgendwie gelingt. Dann ist eben die Frage, habe ich diese Bewaffnung an, trage ich in mir den Sinn des Christus. Das ist das eine, was hier Petrus für uns überraschenderweise präsentiert. Das andere, was er nun sagt, ist, dass er natürlich seine Glaubenden natürlich selbst mit einer Vergangenheit sieht. Die sind ja zum Glauben gekommen, die hatten ja eine Vorgeschichte, ein Leben ohne Christus. Für ihn als Judenchrist nochmal ganz anders zu verstehen, aber die er anschreibt, sind ja größtenteils Heidenchristen. Die hatten also ein ganz bewusstes Leben ohne den Christus, sind durch Mission und Evangelisation zum Glauben an Christus gekommen, wissen aber noch, wie es ohne Christus war und gehen jetzt mit Christus ihren Weg. Und dann nimmt er sie nur mit hinein und sagt diesen wunderschönen Satz, der ist so gut, nämlich, dass es eine Phase gibt, die jetzt noch als übrige Zeit zu leben ist. Denn, so die Formulierung, es ist jetzt wirklich genug, dass ihr die vergangene Zeit nach heidnischem Willen anders dargebracht habt. Ist das ein so kräftiges Bild, was da vor uns steht. Das heißt, sie haben jetzt einfach mal ihr Leben vor sich und dieses Leben der Kronos, der ist also jetzt in ihrer Sanduhr da drin und jetzt zieht der Apostel Petrus die Sanduhr ihres Lebens und sagt, jetzt guck doch mal, wie viel Sand da schon durchgeflossen ist. Unendlich viel Sand, unendlich viel Sand ist schon durch, Jahre und Jahrzehnte sind schon durch, ein paar Körner sind noch drin, wäre doch absolut bescheuert, die paar Körner, die noch drin sind, jetzt so zu leben nach heidnischem Willen, was sowieso in den Topf, in den Untergang kommt. Nein, es ist genug. Ein wunderschönes geistliches Stopp. So nicht weiter. Du, der du an Jesus Christus glaubst, musst nicht so weiterleben wie bisher. Ist das gut? Nun könnte man ja sagen, so wie hier der Apostel Petrus die Heiden beschreibt, die kommen aber ganz schön schlecht weg. Ja? Und dann sehen sie bei ihren netten Heiden, die so um sich herum haben, freundliche Nachbarn, alles was so ist, und denken, oh, das ist aber ein sehr diskriminierender Text. Und dann müssen sie immer im Hintergrund wissen, dass der Apostel Petrus ja auch die bisherigen Gemeindemitglieder damit beschreibt. Denn er sagt ihnen, nach dem Willen habt ihr bisher ja gelebt. Also es ist nicht so, wir sind rein und heilig und wunderbar, sondern er sagt nur, aus dem hat euch Gott rausgeholt in Christus Jesus und dahingestellt. Aber bisher, bis ihr zum Glauben kamt, habt ihr auch unter diesem Vorzeichen gelebt. Man lebt immer unter einem Vorzeichen. Es ist nur die Frage, unter welchem? Lebe ich unter heidnischem Willen Vorzeichen oder unter dem Vorzeichen des Gotteswillen? Zwei Willen werden hier beschrieben. Dass es innerhalb des Willens des Heidentums 27.000 Facetten gibt, das wissen wir miteinander. Aber dass hier der Apostel Petrus eben auch eine Beschreibung sieht von einem Leben von vor 2000 Jahren, wo wir denken, hat sich jetzt nicht so viel geändert. Wir sind ein bisschen postmodern geworden, aber die Themen sind eigentlich so ziemlich die gleichen geblieben. Das ärgert natürlich den einen anderen Ausleger, wobei der ein andere Ausleger auch einen guten Durchblick hat. Also, das sagt dann ein Ausleger, diese Mahnungen müssen altmodisch und konventionell angehört werden. Und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Aber die Sünden sind eben auch altmodisch und konventionell. So ist es. Das ist die gleiche Soße seit Jahrtausenden. Die gleiche Soße seit Jahrtausenden. Und wir kommen immer wieder in dieselben menschlichen Systeme rein, wo wir sagen, so anders war es jetzt vor 500, vor 1000, vor 2000, vor 3000 Jahren auch nicht. Es ist genug, dieses wunderschöne, es ist genug. Ich muss an diesem ewigen Strudel des alten Lebens nicht mehr teilnehmen. Was ist das ein Vorrecht? Ich habe mein Leben geführt in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei, Götzendienst. Und das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe, ich sage es bei meiner Sprache, gleichbleibende Karussell. Und irgendwann fliegt man halt raus aus dem Karussell und das war's dann. Dann hat man ein paar Jahrzehnte das Karussell gedreht eines innerweltlichen Lebens und dann kommt dort der Deckel drauf und dann ist Feierabend. Und da sagt Petrus, nein, das muss nicht sein. Es ist genug. Und dieses Es ist genug, das ist ein so wunderschöner Satz. Ich habe noch eine Zeit und diese Zeit kann anders gelebt werden. Dass natürlich das dazu führt, dass es zu einer Befremdung kommt, das betont hier Petrus auch. Es ist etwas ganz Eigenartiges, dass hier Petrus das wahrnimmt in seiner Gemeinde und ihnen versucht, das verständlich zu machen, dass in dem neuen Lebensstil, der jetzt praktiziert wird, dass der Irritationen auslöst. Der wird in ihrem entsprechenden Verhältnissen zu den Arbeitskollegen und zu den Freunden und zu dem, was so da, das wird nicht selten nur einfach wahrgenommen und sind, ach wie nett, das ist ein bisschen einen christlichen Tick, sondern ganz oft kommt es zu diesem Befremdlichen, der ist komisch geworden, mit dem kann man jetzt nicht mehr so. Und das stimmt ja auch, das stimmt auch, weil manche Dinge laufen eben dann, Gott sei Dank, eben nicht einfach so weiter. Aber das befremdet sie. Und das Motiv des nicht mehr mitrennen und nicht im gleichen Karussell sitzen, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Man fühlt sich natürlich dann auch ein Stückchen wie so ein Spiegel, in den man reinguckt. Warum lebt er jetzt so und nicht mehr so wie bisher? Und natürlich kommt auch ein Stückchen dieser Stachel raus. Das merkt man ja dann in den entsprechenden Formulierungen. Diese Formulierung, also du willst ja doch was Besseres sein. Oder sie kennen diese Sätze, die werden dann wie eine Dauertonbandspule vor sich hergetragen. Aber was dahinter steckt ist, dass man merkt, da ist jemand ausgestiegen aus dem normalen Karussell und macht dann nicht mehr mit. Und Petrus sagt, ja, das ist wahr. Das ist wahr. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Soweit so klar. Das Positive ist, ich bin raus aus diesem unendlichen Strudel. Ich höre dieses Befreiende, es ist genug. Und Petrus sagt auf der anderen Seite, die weiter in diesem Strudel drin sind, die wissen nun und müssen wissen und müssen es hören, dass sie, so heißt es in Vers 5, Rechenschaft geben müssen. Rechenschaft geben müssen dem, der bereit ist zu richten, ohne Artikel im Griechischen, Lebende und Tote. So, und beim Stichwort Lebende und Tote kommt nun der Apostel Petrus in Vers 6 und nimmt eine Formulierung auf, dass er eben sagt, und dazu ist ja auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes weises Leben haben im Geist. Und im Augenblick haut's uns raus. Und das ist auch verständlich, weil wir erst einmal sagen, was soll jetzt der Satz? Denn der Satz, der da gesagt worden ist, dass Toten das Evangelium verkündet wird, das ist natürlich für uns eine total überraschende Sicht. Ich entdecke immer und immer wieder, ich weiß nicht, wie oft schon, wenn der Gedankengang hier weitergegeben wird in der Verkündigung, dass Leute sagen, nee, habe ich noch nie gelesen. Völlig überraschend, noch nie gehört. Und da müssen wir ganz kurz uns das vergegenwärtigen. Dieser Satz 1. Petrus 4, Vers 6. Wenn wir ihn erst einmal im Kontext angucken, dann ist der Kontext, den ich jetzt Ihnen erklärt habe, eigentlich relativ einfach. Petrus sagt, das Gericht kommt über Lebende und Tote, und dann nimmt er den Satz auf, deswegen ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden. Der Hintergedanke bei Petrus ist ganz schlicht. Ich kann nur darüber jemanden zur Rechenschaft ziehen, von dem, was er auch gehört hat. So, das heißt, die Überlegung ist erst einmal, die dahinter steht, das Evangelium muss logischerweise allen verkündigt werden, auch denen, die ohne das Hören des Evangeliums schon lange in die Ewigkeit eingegangen sind. So, er braucht diesen Satz nur, um das Gericht über beide Gruppen zu begründen, Lebende und Tote. Aber er sagt mehr, als er für den Textzusammenhang braucht. Das ist wieder so eine Passage, wo die Ausleger durch davor stehen und, ich habe es schon mal gesagt, und einen inhaltlichen theologischen Überhang uns beschreiben. Das heißt, wir bekommen mehr gesagt, als wir zum unmittelbaren Textverständnis eigentlich benötigen. Und genau das, was wir eigentlich nicht benötigen, der Überhang, der macht uns stutzig. Also müssen wir uns ganz kurz den Überhang angucken. Der Überhang sagt tatsächlich, Toten ist Evangelium verkündet worden, und zwar überraschenderweise, passt in den Kontext nämlich gar nicht rein, mit einem positiven Ergebnis. Das Ergebnis ist ja, dass sie nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. Dieser Satz, 1. Petrus 4, Vers 6b, den bräuchten wir eigentlich nicht für den Ablauf im normalen Kontext. Den hat Petrus uns quasi mitgeliefert. Den hat der Heilige Geist mitgeliefert. Wenn wir aber jetzt einmal diesen Vers ernst nehmen, dann merken wir etwas für uns Faszinierendes. Und das ist mir heute Abend auch ein Stück weit wichtig. Dass die damals in einer wesentlich größeren Selbstverständlichkeit von der Fortsetzung der Evangeliumsverkündigung jenseits der irdischen Grenze gesprochen haben, als wir heute in unserem normalen Kontext wahrnehmen, wissen und lehren. Denn, so die Ausleger zu Recht, Petrus spricht das so selbstverständlich im Nebensatz unnötigerweise aus, was bei uns bis heute dramatische Irritationen auslöst. Das scheint aber damals en passant möglich gewesen zu sein, wie ein feststehender Satz, den wir sagen, Jesus ist gestorben und auferstanden. Regt sich auch keiner auf. Und hier sagt eben Petrus, den Toten ist das Evangelium verkündet worden, dass sie eben das Leben haben im Geist. So, das ist ja bekannt. Und wir sagen, nee, das ist jetzt nicht bekannt. Das ist jetzt echt nicht bekannt. Das heißt, hier wird eine theologische Botschaft vermittelt, die für die damalige Zeit im Verkündigungshorizont wesentlich geläufiger war als für uns heute. Wir erleben das ja nicht nur da. Wir erleben das auch zum Beispiel, ich habe noch nur ein Beispiel heute Abend noch gedacht, im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief kommt doch eine ganz ähnliche, uns irritierende Passage, wo wir ein bisschen merken, huch, wo sind wir eigentlich hingekommen? Wir haben uns also geistig nicht weiterentwickelt, im Sinn von, wir gucken zurück auf die damals mit ihrem rudimentären Glaubensanfängen, sondern wir müssen eigentlich sagen, wir haben uns zurückentwickelt. Wir haben manches verloren. was die offensichtlich noch einer lehrmäßigen Selbstverständlichkeit präsent hatten. Hören Sie mit mir mal im Hebräerbrief, da nimmt ja der Autor des Hebräerbriefes die Christen da ins Visier und macht den Unterschied zwischen Milch und fester Speise. Wir kennen diese Redeweise. Milch, das ist so diese Babyabteilung, und dann feste Speise, da kann man eben schon mit dem Milchzähnen was hinkriegen, dann geht es anders zu. Und jetzt heißt es doch hier, feste Speise 5,14 ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses unterscheiden können. Ihr aber, bei euch ist es so, dass man euch immer und immer wieder die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre, dass man euch die Milch gebe. Wer will schon auf Dauer Baby bleiben? Was ist denn jetzt Baby? 6,1. Wir wollen das aber jetzt lassen, diese Anfangsgründe über Christus zu lehren. Wir wollen es mal zum Vollkommenen wenden. Also wir wollen nicht mehr die Anfangsgründe lehren, wie, jetzt kommt das, die Anfangsgründe, nämlich die Umkehr von den toten Werken, oh, das haben wir noch, die Umkehr von den toten Werken, den Glauben an Gott haben wir auch noch, dann die Lehre vom Taufen, Plural, vom Hände auflegen, von der Auferstehung der Toten, Plural, und vom ewigen Gericht. Okay, merken Sie, was ich meine? Das ist ABC, das ist die Milch. Nur als Anstoß, dass wir plötzlich merken, nicht wir sind weiter, die waren weiter. Und 1. Petrus 4,6b ist für uns eine Überraschung, und wir stehen bis heute davor und sagen, vielen Dank für den Überhang, wir hätten dann noch so ein paar Fragen. Denn, lieber Petrus, wir heute in 2020 fragen uns natürlich, wann, durch wen fand das denn statt? Das wisst ihr alle. Und wir wüssten natürlich auch gerne, ist das ein fortlaufender Prozess, betrifft das übrigens alle, wie kann ich mir das vorstellen, wie wechseln die dann die Seiten, wisst ihr ja alle. Nein, wissen wir nicht. Das heißt, hinter 1. Petrus 4, 6b stehen für uns gefühlte 35 offene Fragen. Aber was wir erkennen ist, dass Petrus mit seiner Gemeinde damals selbstverständlich gelehrt hat, dass natürlich der Auferstandene, siehe 1. Petrus 3,19, mit allen Schlüsseln seiner Autorität beschenkte, in allen Orten der jenseitigen Welt zu Evangelisationsterminen auftreten konnte, nicht nur, so hören wir also, zur Noah-Generation, sondern hier allgemein zu allen Toten, mit einem positiven Ergebnis. Das lesen wir. Wow! Das hilft uns natürlich enorm, einen theologischen Horizont aufzustoßen. Wir sagen, mein Gott, sorry, tut mir leid, dass ich so kleinkariert innerweltlich gedacht habe und diese Ebene in meinem theologischen Feld bisher vollkommen unbelegt war. Und schade, lebendiger Gott, dass es nur 1. Petrus 4, 6b gibt und damit der theologische Überhang leider schon zu Ende ist. Und manch eine Frage, die wir heute hätten, wir leider nicht hier an dieser Stelle beantwortet bekommen. Aber schon das, was wir haben, macht uns über die Maßen glücklich. Der auferstandene Schlüsselträger kommt mit dem Evangelium und trägt das Evangelium in diese jenseitige Welt. Und für alle Denkenden auf dieser Seite, die mit mir leben, das hebt Glauben, Glaubensentscheidung, Evangelisation, Gerichte eben gerade nicht auf. Denn hier spricht der Petrus gerade davon, dass er bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Und das darf man und muss man denken. Wunderschön, dass es 1. Petrus 4, 6b unnötigerweise und doch notwendigerweise durch den Heiligen Geist gibt, auch für uns heute. Jetzt kommen wir zu diesem Exkurs wieder zurück. Denn das war ja nur der theologische Überhang und sind in der eigentlichen Lehre entdecken. Petrus will ja eigentlich nur sagen, die, die euch da verspotten über eurem alternativen christlichen Weg, die müssen mit dem Gerichtshandeln Gottes rechnen. Denn der ist bereit, Lebende und Tote zu richten. So weit, so klar. Kümmert euch da nicht drum, kümmert ihr euch darum, dass das Wunderschöne, es ist genug, über eurem Leben steht. Nachdem er also in Teil 1 und sagt, habt ihr die Christusbewaffnung, diesen Sinn, uns in Teil 2 gesagt hat, raus aus diesem ewigen Strudel, hört, es ist genug, kommen wir in Teil 3 dazu, dass und Petrus sagt, selbstverständlich gibt es jetzt eine wunderbar gefüllte Restzeit. Eine wunderbar gefüllte Restzeit. Und da kommt diese Formulierung, Vers 7, es ist aber nahe gekommen. Wir hören hier die Parallele zur paulinischen Welt, Philipper Brief, Kapitel 4. Der Christus ist nahe, es ist nahe gekommen, wird übersetzt, das Ende aller Dinge. Und wir wissen, das Wort Telos hat diese Doppelung von Ende im Strich von Feierabend und im Sinn von Telos im Sinn von Ziel. Und natürlich denkt Petrus nicht im Sinn von Deckel drauf zu, sondern im Sinn von Ziel. Es ist nahe gekommen, das Ziel aller Dinge. Und wenn ich auf ein Ziel zulaufe, dann werde ich mit der Restsandzeit meines Lebens das machen, was jetzt dem neuen Willen Gottes entspricht und nicht dem alten Strudel. Und nun kommt ja der Petrus plötzlich in eine Welt hinein, wo er sagt, und da seid ihr jetzt zu Hause. Da seid ihr jetzt zu Hause. Er nimmt mal soeben 4 Lebensbereiche für die Restzeit ins Visier. Also wo sich der jetzt in Christus aus dem Es ist genug herausgeholt hat, mit dem Christussinn bewaffnet ist und jetzt mit der Restzeit noch was Sinnvolles anfängt. Was sagt denn hier Petrus? Petrus sagt zuallererst, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Restzeit wird gefüllt mit Gebet vor dem lebendigen Gott. Und das wird mit 2 wunderschönen, aber uns ganz unbeliebten Vokabeln besetzt. Nämlich Besonnenheit und Nüchternheit. Das sind ja Top-Marken der Jesus-Leute, aber die haben es unendlich schwer heute unter uns. Ich finde ganz wenig Bücher unter der Überschrift sei nüchtern, ja, sondern ich finde viele Bücher mit der Überschrift mehr Erfahrung mit Jesus, erlebe ihn morgen 1000-fach oder was auch immer. Und Petrus sagt, nein, sei nüchtern, stocknüchtern, 0 Promille, zum Gebet. Das ist ein Markenzeichen für die Restzeit. Da gibt es Menschen, die beten. Und wir merken, das ist eine total andere Qualität. Das spielt natürlich jetzt in einem Leben, das nach dem Willen dieser Welt gelebt wird, eine komplette marginale Rolle. Da kann ich mal kurz rufen, ob es einen Gott gibt in irgendeiner Notsituation. Aber dass meine Restzeit gefüllt wäre vom Gebet, warum soll das noch nicht Glaubende bestimmen? Aber Sie und mich haben uns bestimmt, immer länger, immer mehr, immer wichtiger. So die Chance haben, mit dem bisschen Sand, was da durchrinnt, das noch anzufangen und zu unserem Gott zu kommen und sagen, ich kann meine Hände falten, darf nüchtern und besonnen sein, Menschen, Termine, Sorgen, Nöte, alles vor dir, dem lebendigen Gott nennen, ich darf beten. Und dann wird es ganz praktisch, indem er dann danach sagt, und ihr seid in der Liebe unterwegs. Ganz praktisch. Und zwar für uns überraschend, dass hier Liebe geknüpft wird mit sündendeckend. Das heißt, die Liebe hat eine ganz wichtige Kraft, nämlich dass Sünden, die offensichtlich passieren, von mir, von anderen, im normalen Zusammenleben der Jesusleute, das wird idealisiert, hat es eine Kraft, mit der ich da klarkomme, nämlich die Kraft der Liebe. Sympathie ist schon im Eimer. Liebe hält durch. Klare Liebe füllt die Restzeit der Jesus-Leute aus. Das ist der zweite Gedankengang. Der dritte Gedankengang ist, seid gastfrei untereinander. Vergrabt euch nicht in eure kleinkarierten kulturellen Egoismen. Öffnet euer Leben in allen Bereichen, bis ins ganz Praktische, wissen, dass das Gastfreisein jetzt nicht nur heißt, kannst auch ein Kleckebrot bei mir kriegen, sondern dass das Gastfreisein eben Anteil leben am Leben bedeutet. Gastgemeinschaft in der Weise, nicht nordeuropäisch gedacht, wir wissen das, bedeutet, ich bin in deinem Leben mit drin. Wir haben gemeinsames Leben. Ich weiß von dem anderen, er weiß von mir. Man lebt ein Stück weit das Leben miteinander. Seid gastfrei untereinander. Und wieder ganz praktisch, Petrus, ohne Murren. Oh, das kann ja manchmal so nerven. Und jetzt sagt Petrus, ja, das weiß ich doch. Aber du hast ja noch ein bisschen Restzeit. So viel Sandkörner sind doch gar nicht mehr drin. Und jetzt deck doch die Sündenmenge mit der Liebe. Statt deinem ausschweifenden Leben sei nüchtern und besonnen zum Gebet. Und statt dem Murren sei gastfrei. Und dient einander. Dient einander an jeder mit der Gabe, die er bekommen hat. Und dieser letzte Gedankengang, den führt er dann auch aus und bringt dann auch die Charismen mit hinein. Und diese Formulierung, Haushalter der mancherlei Gnade Gottes, das ist natürlich eine traumhafte Petrus-Formulierung. Gott, der lebendige Gott, hat eine Ökonomie, sagen wir. Er hat einen Wirtschaftsbetrieb und er hat Haushalter, Ökonomen. Ja, das ist ja das Wort, was hier steht. Und diese Ökonomen haben ja etwas, mit dem sie nun wirtschaften, wie jeder Betrieb. Das Produkt, mit dem die wirtschaften, ist die Gnade. Ein Ökonom der Gnade. Ich habe ein faszinierendes Produkt zu verwalten. Das faszinierende Produkt, das zu verwalten ist, innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, ist die vielfältige Gnade Gottes. Damit haben wir zu wirtschaften. Und das ist natürlich etwas, wenn man das begreift, das ist das Gut, mit dem wir zu handeln haben. Und dann merken wir manches Mal, wir haben vielleicht das falsche Produkt gehabt. Wir waren Ökonomen mit den Produkten, die er gar nicht wollte. Das ist das Produkt, was wir innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde ökonomisch, wirtschaftlich und doll zu bringen haben, siehe Haushalterbild, dann bringt das eben einen Mehrwert, eine Rendite, das wächst und so weiter. Sie kennen die Bildsprache. So wie das alles so läuft, sagt Petrus, dann geschieht was ganz Wunderbares. Und dann merkt man, wie er umkippt in seinem Sprachduktus, dass am Ende sagt, dass alles geschieht, dass Gott gepriesen wird durch Jesus Christus. Und wenn er da angekommen ist, dann kann er gar nicht mehr. Da hat er einen inneren Sog zu einem doxologischen Abschluss. Ja, das heißt, jetzt muss er nur sagen, sein ist die Ehre, sein ist die Gewalt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und nachdem er das gesagt hat, jetzt muss ich aber noch was sagen, das ist dann Kapitel 4, Vers 12. Also fängt er nochmal dann wieder an. Aber jetzt hat er erstmal an der Stelle einen Abschluss einer Doxologie, einem Lobpreis. Die Restzeit ist wunderbar gefüllt, oder? Verstehen Sie, wenn Sie beschäftigt sind mit dem Gebet in Nüchternheit und Besonnenheit, wenn Sie einen beschäftigt sind mit dem Thema Liebe gegen der Sündenmenge, wenn Sie beschäftigt sind der Gastfreundschaft ohne Murren, wenn Sie beschäftigt sind der Ökonomie, der Gnade, haben Sie gar keine Zeit mehr. Das ist es. Restzeit gefüllt, befreiendes, es ist genug gehört, mit dem Christussinn bewaffnet und jetzt haben sie eine gute geistliche Deutung für ihr Leben. Ja, ich stimme Ihnen zu. Ist ziemlich anders, als wie man normalerweise in Deutschland 2020 lebt. Und ich will das so. Und Sie mit mir auch, in denen der Heilige Geist wohnt. Es ist nicht, dass ich so leben muss. Ich will es. Und ich will es je länger, desto mehr. Ich will nicht leben wie vorher. Es ist genug. Das bisschen Zeit, was noch bleibt, wird so verbracht. Denn es ist nahe gekommen. Das Ziel aller Dinge. Ich bete. Vater, auch wir, solange wir schon mit dir unterwegs sind, wir brauchen genauso immer wieder bekräftigende, klärende Deutung unseres geistlichen Lebens. Sonst schlagen andere Deutungsmuster einfach durch, machen sich breit, nisten sich ein und das ist nicht gut. Reinige du uns von Deutungsmustern, die nicht dir entsprechen. Und lass uns diese biblischen Deutungen ernst nehmen. Und dazu gehört, lieber Vater, dass wir den Sinn des Christus haben wollen, dass wir uns damit bewaffnen wollen, mit dieser Christusart zu leben. Dazu gehört für uns, dass wir dieses wunderschöne Es ist genug hören und nicht mehr im alten Karussell mit uns drehen. Und dazu gehört, dass wir die Restzeit so leben wollen, wie es dir gefällt. Hab Dank dafür. Hab Dank, dass du auch uns hier an diesem Ort, Deutung für unser geistliches Leben gibst. Und dann preisen wir dich, dass wir damit dir Ehre machen können und dass dein Name groß wird und dass er auch von uns und unserem Leben und unserer Gemeinde heißt, sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieser Gott, er werde gepriesen durch Jesus Christus. Amen.